Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier ein Problem, dort eine Katastrophe, da eine Meinung und da hinten vielleicht noch ein Umbruch. Die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die sind ja immens und die Liste der Probleme scheint wirklich endlos. Wir tun uns aber schwer, also mit den Lösungen, obwohl es teilweise ja Lösungsansätze gibt. In seinem Buch 12 Gesetze der Dummheit schreibt Henning Beck über Denkfehler, die vernünftige Entscheidung in der Politik, aber eigentlich auch sonst im Leben, verhindern. Guten Tag, Herr Beck.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Probleme sind groß, die politischen Aufgaben immens, ich habe es gerade schon gesagt. Wenn man sich dann so die Politik der amtierenden Ampelregierung anschaut, dann erkennt man ja durchaus das Bestreben, diese großen Herausforderungen anzugehen. Aber ja, man hat auch das Gefühl, dass die so an kleineren Zänkereien sich dann aufreiben. Warum ist das so?
Ja, das ist ein schönes Phänomen, was Sie da beschreiben, dass Menschen nämlich, wenn sie Probleme lösen wollen, sich oftmals auf Kleinigkeiten stürzen und die dann eskalieren. Und dann wird alles unfassbar kompliziert. Anstatt zu sagen, was ist das große Ding, wo wir hinwollen, zerzänkt man sich dann ja in den kleinen Streitereien und dann kriegst du die großen Probleme nicht mehr gelöst.
Und warum macht das Hirn?
Ein Grund dafür ist, dass Menschen, je einfacher ein Problem ist, reden einfach mehr Menschen mit. Und je geringer ein Problem ist, desto mehr beteiligen sich daran und dann gehen diese Zankereien los. Wenn ich eine große Vision entwickeln will, dann ist das eigentlich für uns kognitiv einfacher. Aber wir lieben es, uns in diesen kleinen Streitereien zu verlieren, weil mehr Leute mitsprechen können. Das ist ein grundsätzliches Problem unseres Denkens.
Sie sprechen in Ihrem wirklich fantastischen Buch über viele Sachen, unter anderem auch, und das hat mir besonders gut gefallen, über diese typische deutsche Angst, also diesen germanischen Zweifel, den wir in uns tragen. Viele Orte und Länder, die schauen, ja, man kann schon sagen, fast zuversichtlich in die Zukunft. Bei uns ist das nicht so. Alles scheint ein Problem zu sein, obwohl wir immer reicher werden. Jede Veränderung, jeder Prozess dauert ewig. Und ich meine jetzt nicht nur dauert ewig in der Verwaltung, sondern auch so im Leben. Warum ticken wir Deutschen so?
Ja, also Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, bei dem Menschen mit zunehmendem Reichtum immer mehr Angst vor Verlust haben. In allen anderen Ländern ist es so, wenn du mehr Wohlstand anhäufst, dann investierst du das, dann versuchst du da die Zukunft besser zu machen und die Deutschen kriegen umso mehr Angst, ihren Wohlstand zu verlieren. Und das ist keine gute Einstellung. Also ich war neulich in Kalifornien gewesen, wenn du dir da die Schuhe zubinden kannst, dann bist du ja gleich fantastic, awesome und great. Ja, und in Deutschland ist das größte Kompliment, was du hören kannst, ist, es hätte schlimmer kommen können, es war ja nicht ganz so schlecht. Und das ist nicht gut. Also man packt, und das zeigt die Forschung eindeutig, Probleme dann an und löst sie, wenn man mutig ist, wenn man davon ausgeht, dass es in Zukunft besser wird und nicht gegen den Verlust kämpft.
Zudem kommt ja in Deutschland noch die sogenannte Reaktanz dazu, also so eine quasi automatische Trotzreaktion. Also jetzt beispielsweise die Regierung sagt, dass Wärmepumpen prima sind und viele Deutsche sagen, nee, das, was die Regierung sagt, das finden wir doof. Warum ist das so? Weil wir kennen das ja schon vom Impfen.
Ja, wir kennen das schon von kleinen Kindern. Ja, also wenn man Kindern sagt, nimm nicht die Süßigkeiten aus der Schublade, dann willst du da dran. Es gibt nichts Verführerisches, als in den Club reinzukommen, wo der Türsteher am härtesten ist. Also das ist genau dieser Trotz. Ich zeig's denen erst recht. Und wenn man mir die Freiheit wegnimmt, dann wird man aus Prinzip dagegen sein. Und deswegen ist der viel bessere Ansatz, statt zu sagen, ihr müsst es so machen, und dann habe ich sofort diesen Widerspruch, zu sagen, wie wäre es denn, wenn ihr hier diese Lösung anwenden könnt? Wir offerieren euch, mehr Geld zu verdienen, mehr Qualität zu haben und nicht einfach gegen etwas anzukämpfen. Also eine Chance zu betonen, anstatt einfach zu sagen, hey, du musst es jetzt so machen.
War vielleicht, habe ich mir überlegt, die Wissenschaft, also quasi die Entwicklung der Technologie, ein bisschen zu schnell für unseren emotionalen Haushalt? Also dass wir vielleicht am Limit sind, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt so lange auf die Wissenschaft gehört, wir müssen auch mal wieder gefühlig denken?
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Wir leben ja eigentlich von wissenschaftlich-technischem Fortschritt. Also wir leben viel gesünder als früher, wir sind auch viel wohlhabender im Durchschnitt als früher. Also alles ist eigentlich besser geworden. Aber Wissenschaft hat uns nicht dieses Glück gebracht, diese Erlösung, dieses Sinnversprechen. Wissenschaft ist super trocken, eigentlich überhaupt nicht emotional. Und interessant ist dann, dass sich Menschen dann dem Gefühl zuwenden und dann sagen, ach ja, ich möchte das Gespräch nicht weiterführen, weil ich keine Lust darauf habe, weil ich mich schlecht damit fühle. Und auf einmal ist das Gefühl wichtiger als das Argument geworden.
Jetzt haben wir so viel über die deutsche Seele geredet. Kann man die nicht schnell umprogrammieren?
Ich wünsche es mir sehr häufig, dass man einfach sagen könnte, komm hier, jetzt sind wir zuversichtlich. Weil ganz ehrlich, das machen wir in diesem Land ja. Wir haben ja nichts, was wir aus der Erde buddeln. Und dann verkaufen wir das teuer. Wir leben davon, dass wir gute Ideen haben, die kein anderer hat. Man schaue sich den DAX an, ja, ein Industriemuseum, uralte Unternehmen, gegründet von Leuten, die Lust hatten, die Welt besser zu machen. Und eigentlich kommt es darauf an, nicht, dass man Angst hat davor, dass die Welt schlecht wird oder die Welt untergeht und dann müssen wir dagegen ankämpfen, sondern wie können wir die Welt besser machen und wie schaffen wir das jetzt, vielleicht sogar noch damit Geld zu verdienen oder konkret jetzt einen Vorteil zu haben.
12 Gesetze der Dummheit, so heißt das neue Buch von Henning Beck und wir werden uns gleich über dieses Buch weiter unterhalten. 12 Gesetze der Dummheit, so heißt das Buch vom Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Henning Beck. Herr Beck, irrationales Denken wird also durch Sehnsucht nach Erlösung und, was habe ich gelernt, durch die Erfahrung von Unsicherheit befördert. Und dann sagen Sie, es gibt noch einen dritten Punkt und zwar Bildung. Und ich dachte immer, Bildung würde die Lösung aller Probleme sein.
Das habe ich auch gedacht. Dann schrieb ich dieses Buch und stellte fest, das ist nicht so. Denn die Studien zeigen sehr eindeutig, gebildete Menschen sind häufig intoleranter als ungebildete Menschen. Je rhetorisch besser man drauf ist, desto besser kann man sich gegen andere Meinungen verteidigen, desto starkköpfiger ist man und desto eher denkt man auch, man würde nicht auf Dummheiten und Denkvereinfachungen reinfallen. Also verkürzt gesagt, die starkköpfigsten Menschen, die findest du nicht unbedingt am Stammtisch, sondern das sind häufig gut gebildete Stadtbewohner. Und das Problem, was wir haben, ist, es geht gar nicht darum, dass wir schlecht gebildet sind oder sowas, sondern es geht darum, dass wir diese Bildung einsetzen, um uns selber zu hinterfragen. Und das machen Menschen nicht zwangsläufig, wenn sie gut gebildet sind.
Ich kenne das aus der Redaktion hier. Nachrichten, Medien, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch in meinen Beruf, die sollen ja informieren. Also natürlich Social Media soll auch ein bisschen unterhalten, aber vor allen Dingen auch informieren. Mittlerweile kommen wir alle überall und immer an Nachrichten ran und die Nachrichten sind auf uns, also auf uns persönlich zugeschnitten. Man bekommt eigentlich nur noch die Infos aus der eigenen Blase und muss sich eigentlich fast anstrengen, um über den eigenen Tellerrand schauen zu können. Was machen denn die neuen Medien mit unserem Denken?
Als ich für das Buch recherchiert hatte, da hatte ich mich in den USA mit einem von Google unterhalten und mit ihm darüber gesprochen. Ich schreibe ein Buch über das Gehirn und er so, dann geh nicht ins Internet. Wenn du gute Ideen oder gute Anekdoten oder Geschichten suchst, wird dir im Internet immer das angeboten, was zu dir passen soll. Leute bei Google haben mir abgeraten zu googeln, weil im Prinzip das, was im Internet zu dir kommt, genau für dich maßgeschneidert wird. Es gibt nicht das Internet, es gibt dein Internet, es gibt dein Amazon, es gibt dein Spotify, es gibt dein Instagram. Und die Gefahr, die man dabei hat, ist, dass man eben nicht mehr über den Tellerrand hinausschaut, dass jeder seine individuelle Welt hat, in der er sich befindet. Und dann werden Menschen tatsächlich intolerant, sie verhalten sich auch in Entscheidungen schlechter als Menschen, die verschiedene Perspektiven bekommen. Und unsere Demokratie lebt ja davon, dass wir uns austauschen und nicht jeder seine individuellen Nachrichten bekommt. Also das ist ein gefährlicher Trend, der sich im Moment abzeichnet, der durch künstliche Intelligenz wahrscheinlich noch verstärkt werden
kann. Ist das denn auch einer der Gründe, warum manche Menschen sagen, ja insbesondere so die öffentlich-rechtlichen Sender, die informieren nur noch einseitig?
Ja, also ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses Einseitigkeitsargument, weil wir haben ja heute eine Vielfalt an Kanälen, die wir nutzen können. Also niemals hatten wir mehr unterschiedliche Informationen zur Verfügung als heute. Und das Erstaunliche ist, Menschen nutzen diese Vielfalt an Informationen nicht, um sich vielfältiger zu bilden. Das war das große Versprechen des Internets in den 90er Jahren. Demokratie für alle, Wissen für alle. Nein, Menschen suchen sich die Informationen aus, die man selber am liebsten hat. Es ist also gar nicht ein Problem der Medien an sich, sondern häufig die Art und Weise, dass wir überfordert sind von der Vielzahl an Informationen und dann nur noch das lesen oder hören oder sehen wollen, was wir gerade eben wollen.
Einfache Erklärung also und Lösung. Und damit kommen wir schon zu der letzten Frage, die so ein bisschen politisch wird, weil wir haben es jetzt gesagt, der Mensch möchte diese einfachen Erklärungen haben. Und wenn man sich das mal politisch anschaut, ganz genau diese einfachen Erklärungen bieten ja teilweise rechte und populistische Parteien an. Wie können denn demokratische Parteien dieses Narrativ durchbrechen?
Das ist eine sehr interessante Beobachtung, dass alle rechten Parteien es eigentlich einfach machen wollen. Das große Versprechen aller rechten Bewegungen, ob in Deutschland, in UK, in den USA, in Frankreich ist, du kriegst die Kontrolle zurück. Take back control. Das war der Brexit-Slogan. Ja, die Welt ist kompliziert, wir geben dir die einfache Antwort. Demokratien sind immer dann am leistungsfähigsten, wenn ein konkretes Ergebnis gezeigt werden kann. Also man erinnert sich, am Anfang in der Corona-Pandemie waren alle super zufrieden mit der Regierung, weil du das einmal festgestellt hast, oh, da passiert etwas Konkretes. Es kommen konkrete Beschlüsse, es kommen konkrete Veränderungen und die Politik nimmt mich in meinen Sorgen ernst. Erst als dann so viele Regeln kamen und es unübersichtlich wurde, dann wurde es wieder die Notwendigkeit groß, dass man es einfach macht. Aber immer wenn Politik zeigt, hey, wir haben ein Problem, wir haben das verstanden, wir lösen das konkret, auch jetzt nicht irgendwann in 50 Jahren, sondern jetzt konkret für dich, dann sind Menschen auch zufrieden mit der Demokratie und fallen nicht auf dieses Versprechen herein, was rechte Parteien häufig abgeben.
Sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck. Sein Buch 12 Gesetze der Dummheit, Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern, ist erschienen im Econ Verlag. 20 € kostet dieses Spektakel und ist sehr empfehlenswert. Herr Beck, vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, vielen Dank.